Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer.
Herzlich willkommen zur dritten Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. In dieser Folge sprechen wir mit Wolf Lotter. Er ist einer der bekanntesten Journalisten und Intellektuellen des Landes und vielen ist er ein Begriff, weil er das Wirtschaftsmagazin Brand 1 mitgegründet hat. Geboren ist er in Österreich, lebt aber schon viele Jahre in Baden-Württemberg. Vor uns liegt ein wunderbares Gespräch über die hohe Kunst des Scheiterns, des sich wieder aufrappelns und wie man echtes Glück im Leben findet. Ich wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen, Herr Lotter, bei uns im Podcast der Wertekommission. Sie sitzen heute in der Nähe von Stuttgart. Wo genau befinden Sie sich gerade?
Ich bin in Köngen, das ist ein kleiner Ort zwischen Esslingen und Kirchheimdeck, kurz vorm Flughafen Stuttgart, halb ländlich, halb Gewerbegebiet.
Und man hört aber schon nach dem ersten Satz, wenn Sie sprechen, dass Sie ursprünglich nicht von dort stammen, sondern offensichtlich aus Österreich, richtig?
Ganz genau. Ich komme aus der Steiermark in Österreich, habe lange in Wien gelebt und lebe jetzt schon fast 25 Jahre in Deutschland.
Herr Lotter, Sie sind ja einer der bedeutendsten Publizisten in Deutschland und haben deswegen auch drei Gegenstände mitgebracht, die ich finde sehr, sehr typisch sind für Sie. Wollen Sie ganz kurz anreißen, welche drei es sind und dann gehen wir ins Detail.
Sehr gern. Der eine Gegenstand ist eine Keramikarbeit, wahrscheinlich eine Zigarettenschatulle aus den 30er Jahren. Eine sehr einfache, fast kitschige Arbeit mit Alpenblumen drauf, mit Sprüngen, die ich von meiner Großmutter geerbt habe, die 1904 geboren wurde, die im Laufe ihres Lebens zwei Ehemänner verloren hat, zwei Weltkriege erlebt hat, eine Währungsreform erlebt hat, eine Inflation erlebt hat, schwere Krankheiten erlebt hat, den beinahe Tod ihrer Tochter erlebt hat und dann noch am Lebensabend zwei Enkel sterben hat sehen müssen von insgesamt vier, die sie hatte. Also ein schweres Leben hatte und immer optimistisch war und zuversichtlich.
Ich bin sehr gespannt auf diese Geschichte. Und die anderen beiden Gegenstände, nur um es ganz kurz anzureißen, sind zwei Bücher.
Deswegen sage ich
ganz typisch.
Genau, zwei wesentliche Bücher, wie ich glaube. Das eine ist von Albert Camus, Der Mythos des Sisyphos, wo es um die Frage geht, ob man Freiheit selbst wählen kann, auch dann, wenn sie keinen Erfolg verspricht, wenn das Bemühen um Glück keinen Erfolg verspricht. Die Geschichte des Sisyphos kennt ja jeder. Das ist das Rollen des Steins einen Abhang hinauf und kaum ist er oben, rollt das Ding wieder runter und er bemüht sich, es wieder zu tun. Das wird in aller Regel als Leidensgeschichte verstanden. Es könnte aber ganz anders sein. Es könnte sein, dass er, sagt uns Camus, sozusagen, dass sich selbst wählt, weil er immer wieder versuchen will, dass es funktioniert. Es ist seine Sache.
Welcher Wert steckt für Sie dahinter?
Das Streben nach Glück steckt für mich dahinter, das nicht unbedingt von Erfolg gekrönt sein muss, sondern vom Versuch. Das Leben ist ein Versuch und ein Experiment.
Wunderbar. Dann reißen Sie noch ganz kurz das dritte Buch an.
Ja.
Zweite Buch und den dritten Gegenstand.
Den dritten Gegenstand, auch die dritte Sache, David Foster Wallace. This is water, das hier ist Wasser. Eine Rede, die er in den Nullerjahren gehalten hat vor College-Studenten und wo es darum geht, dass klar wird, wo wir uns eigentlich befinden, wer wir sind, unter welchen Umständen wir leben und dadurch vielleicht auch toleranter werden anderen gegenüber, die wir auf den ersten Blick falsch einschätzen.
Sehr spannend. Herr Lotter, Sie haben beschrieben die Keramikdose Ihrer Großmutter. Wollen Sie noch mal ganz kurz für unsere Hörer und Hörerinnen beschreiben, wie sich die anfühlt? Ist die schwer? Ist die leicht? Wie ist so das Feeling?
Eine sehr glänzende Arbeit, in dunklen Tönen gehalten, mit diesen kitschigen Blumen drauf, wie gesagt. Und wenn man sie anfasst, ist es sehr filigran gleichzeitig. Also es hat etwas Festes, Robustes und gleichzeitig etwas sehr Filigranes, was ja sehr oft der Fall ist. Das heißt, hinter den derben Dingen verbergen sich oft sehr weiche Dinge, sehr zerbrechliche Dinge. Deshalb hat sie auch jede Menge Sprünge. Das fühlt sich so an, dass man sehr vorsichtig damit umgehen will. Und wenn man sie anschaut, die Dose, denkt man sich, das ist ein robustes Ding. Das gibt's jetzt auch schon so lang, 90 Jahre fast. Also das muss sehr, sehr viel aushalten. Ich glaube auch, dass das Fragile auch sehr viel aushalten kann und es manchmal tut und wir das nicht immer gleich richtig einschätzen. Das kann diese Dose und dann, das erinnert sie mich und an meine Großmutter, und an ihr Leben und an ihre Zuversicht.
Das heißt, der Wert, den Sie damit verbinden, ist welcher genau?
Der Wert, den ich damit verbinde, ist Ausdauer und Zuversicht. Das Zuversicht fast noch mehr und Zutrauen, glaube ich auch, das ist ganz wichtig.
Und das hat Ihnen Ihre Großmutter transportiert? Das hat sie Ihnen mitgegeben auf Ihren Lebensweg?
Ja, also in erster Linie die Zuversicht, dass das, was ich tue, richtig ist, was nicht absehbar war, als ich damit angefangen habe, natürlich. Das Zweite, zuversichtlich zu sein bei der Entwicklung und der Läufe im Leben. Das heißt, optimistisch zu bleiben, ohne sozusagen im Wolkenkuckucksheim zu leben und Zutrauen zu haben in das, was ich selbst tun kann.
Sie haben ja kurz beschrieben, dass Ihre Großmutter ein sehr bewegtes Leben hatte, ein Leben voller Rückschläge, voller schwieriger Erlebnisse, schwieriger Umstände. Nun sind Sie deutlich später geboren, haben wahrscheinlich weniger dieser globalen, schwierigen Erlebnisse oder Ereignisse durchleben müssen, keinen Krieg zum Beispiel. Haben Sie aber trotzdem in Ihrem Leben auch solche Rückschläge gelebt?
Ja. Ich glaube auch nicht, dass sie irgendwann mal aufhören. Es kommt immer darauf an, wie man es bewertet. Rückschläge natürlich in der Umsetzung publizistischer Projekte, bei Geschichten, die nicht aufgegangen sind, Rückschläge auch mit Menschen, wo man Enttäuschungen erlebt, wo man sich dann aber auch immer zu fragen hat, was sozusagen der eigene Anteil daran ist, ob die Enttäuschung nicht manchmal auch eine Projektion dessen ist, was man sich fehlerwartet hat in jemanden, ohne dass man dafür jemanden anderen oder eine andere Person Schuld zusprechen könnte. Ich glaube, dass es natürlich so ist, dass es im Leben immer wieder die Möglichkeit gibt, sich selbst zu enttäuschen und enttäuscht zu werden. Nur die Aufgabe ist im Grunde genommen dabei, oder die Frage, um die es dabei geht, ist immer wieder zu sagen, was hat das mit mir zu tun und wie kann ich neu anfangen? Wie kann ich sozusagen diese Möglichkeit, wie kann ich aufstehen und wie kann ich weitergehen? Und wenn ich Glück habe, und man soll das nicht überbewerten, aber wenn man Glück hat, lernt man sogar was davon, denn wir sind ja das Produkt unserer Erfahrung und dessen, was wir kennengelernt haben. Und umso sorgsamer sollten wir mit diesen Erfahrungen umgehen, mit unserer eigenen Geschichte.
Haben Sie da ein Beispiel aus Ihrer Lebensgeschichte, wo Sie so eine richtig harte Niederlage, eine Enttäuschung erlebt haben und sich dann wieder aufgerappelt haben?
Also ein klassisches Beispiel ist die frühe Zeit von Brand 1, wo ich den Kollegen und vor allen Dingen mit Gabriele Fischer, noch bevor es Brand 1 gab, sozusagen ein Vorgängermagazin hatte, das in einem großen Verlag erschien, und die haben uns eigentlich nach zwei Nummern schon abgeschossen, obwohl das sehr pathetisch war, was man uns zugesagt hat, auch mit Verkäufen und Anzeigen umsetzen, die heute Gold wären, ja, aber das war damals nicht genug. Da mussten sich neue Projekte innerhalb kürzester Zeit amortisieren. Und dann standen wir da und haben weitergemacht. Und auch dieses Weitermachen war eigentlich ein Stolpern von einem Irrtum zum nächsten, ohne dass man sich im Nachhinein hätte sagen können, das hätten wir jetzt heute anders gemacht. Im Gegenteil, nicht?
Also man hätte. Was hat Sie motiviert, da weiterzumachen? Das ist ja nicht leicht, sich dann.
Mich hat motiviert die Arbeit mit einer sehr hervorragenden Chefredakteurin, die eigentlich von Anfang an ein Partner in Crime war, sozusagen, weil wir wirklich das Gleiche wollten. Wir haben uns ja zufällig kennengelernt und da ging es eigentlich nur um eine Geschichte. Und mich hat das so motiviert, dass ich eigentlich damals eine sehr gut dotierte Stelle in Österreich eigentlich innerhalb einer Zugfahrt, einer Heimfahrt mit dem Zug von Hamburg nach Wien innerlich gekündigt habe und anderen Tags dann auch de facto. Und dann hat man eben sozusagen weitergemacht und weiter gerungen und weiter gesucht. Das tun wir bis heute. Und das ist eine sehr großartige Partnerschaft draus geworden, wie ich finde, wo man sich sehr gut versteht. Wo man aber auch gemeinsam immer wieder Niederlagen erlebt hat und weiß, dass diese Niederlagen nie die letzte sein müssen, wenn man weitergeht.
Hinterlassen diese Niederlagen auch Spuren? Sie haben ja gesagt, diese Dose, die hat ihre Kratzer. Man sieht es ja an, dass sie einiges mitgemacht hat. Die ist auch filigran. Trotzdem hat sie es überlebt. Erleben Sie das auch an sich, dass Sie denken, nach außen schaue ich vielleicht robust aus, aber eigentlich bin ich auch ein filigraner Mensch?
Naja, Filigranität im Sinne von Sensibilität ist, glaube ich, eine Voraussetzung des Berufs überhaupt. Ich glaube, wenn man kann nicht schreiben und man kann, glaube ich, nicht ernsthaft schreiben auf Dauer, wenn man nicht sensibel ist und wenn man sozusagen nicht diese Wahrnehmung hat. Ich versuche das jetzt sozusagen aber vom allzu Pathetischen ein bisschen wegzubringen. Es gab mal eine schöne Arbeit, eine sehr schöne Untersuchung einer amerikanischen Universität, die ich immer sehr gern zitiere, eine Psychologin, Shelley Carson, hat dabei untersucht Studenten, die sehr begabt waren, und Leute, die durchschnittlich gut waren. Und zum Zwecke ihrer Leistungsfähigkeit hat sie eine Prüfung, eine Scheinprüfung veranstaltet. Und da haben alle die gleiche Aufgabe gekriegt, die Hochbegabten sozusagen, die immer in den Vorlesungen und Seminaren geglänzt haben mit eigenem Wissen, die kritisch waren und so weiter. Und die anderen, die durchschnittlich waren. Die waren nicht schlecht, die waren Durchschnitt. Und während dieser Prüfung wurden dann sozusagen Pauken und Trompeten eingespielt. Also man hat aufs Blech geschlagen, man hat Lärm gemacht, man hat alle abgelenkt, man hat versucht, die aus der Fassung zu bringen, obwohl die Fragen ganz normal waren, die gestellt wurden. Denn es ging darum festzustellen, wie verhalten sich denn jetzt die Sensiblen und Hochbegabten und wie die anderen in der Situation. Und die Durchschnittlichen haben durchschnittliche Ergebnisse geliefert. Also im Grunde genommen war das durchschnittlich schlecht, aber es war auch da relativ einheitlich. Während die sehr Begabten völlig nachgelassen haben und die sind alle ganz nach unten gefallen. Und das hat halt damit zu tun, dass Leute, die sensibel sind oder filigran sind, wenn man so will, natürlich auch leichter aus der Fassung zu bringen sind, wie man so schön sagt, nicht? Also dieses sehr lyrische, aus der Fassung gebrachte bedeutet, dass man leicht zu stören ist. Und ich habe dann gesagt, naja, dann gibt's halt die über eine hohe Latenzhemmung verfügen oder über eine normal hohe Latenzhemmung. Das sind die mittelmäßigen, die bei denen funktioniert es alles wie erwartbar. Und dann gibt es die anderen, die hochbegabten Sensiblen, die Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter vielleicht auch von heute, ja, die sehr in ihren Details stecken und sehr kreativ sind. Und das sind die Gestörten, habe ich dazu gesagt. Das ist immer wichtig. Ja. Ich nenne die dann auch die Gestörten liebevoll, weil das die sind, die besondere Bedingungen brauchen, besonders viel Ruhe brauchen und mit der Organisation, wie wir sie heute anbieten, nichts anfangen können. Wir brauchen diese Leute in den Unternehmen, wir brauchen sie für Innovationen, wir brauchen sie auch für gesellschaftliche und kulturelle Innovationen und die müssen wir reinholen. Die sind schwierig, aber ergiebig. Und das müssen wir fördern.
Und haben Sie den Eindruck, dass das passiert oder drängen wir diese sensiblen Menschen zunehmend raus? Denn mein Gedanke ist, dass unsere Gesellschaft ja schon immer lauter wird, immer schneller, immer hektischer, immer mehr Multitasking und mehr Druck.
Also wir werden immer mehr aktionistischer. Aktionistischer im Sinne von Bewegungstherapie der negativen Art. Also man springt rum und glaubt, das ist schon genug und das erleben wir ja auf allen Kanälen. Das hat, glaube ich, damit zu tun, wir leben ja in der Zeit, wo wir von der Industriegesellschaft und ihrer Kultur in die Kultur der Netzwerke und der Wissensgesellschaft gehen. Eine andere Form von Ökonomie, eine andere Form von Arbeit, eine andere Form von Anforderungen auch. Und das hat mit dieser Frage, glaube ich, eine ganze Menge zu tun. Die alte Industriegesellschaft, Industria heißt ja Fleiß, ne? Das lateinische Wort für Fleiß. Fleißig bedeutet ihm auch eigentlich immer das Gleiche oder immer dasselbe und drehe im Hamsterrad wie verrückt und es genügt. Also die alte Arbeit hat sehr, sehr viel mit Routinen zu tun, mit Normen, mit Standards zu tun, die auch ihre Berechtigung haben zum Teil, aber es ist so umfassend geworden, dass keine Individualität mehr drin ist. Wissensarbeit ist immer individuell. Das ist immer ans Know-how der Personen gebunden, die sie ausführen. Und das ist eine Originalarbeit. Und wir haben in den letzten Jahren das erlebt, was Alvin Toffler sehr hellsichtig in den 70er Jahren den Superindustrialismus nannte. Der hat das wirklich ganz großartig im Zukunftsschock vorhergesagt. Er hat gesagt, es bäumt sich noch einmal alles auf und alles wird sozusagen nochmal normierter, tut aber so, als ob schon individuell ist. Es tut persönlich, es tut mitfühlend, es tut empathisch, aber es ist es nicht. Und da gibt es ein großes Unbehagen, zumindest vieler Leute, die sagen, wir erwarten jetzt eigentlich, dass die Organisationen, in denen wir leben und arbeiten, ihr Wort ernst nehmen, unser Wort ernst nehmen, unsere Befindlichkeiten ernst nehmen. Aber was wir bekommen, ist im Grunde genommen eine Art von, so wie es Greenwashing gibt, ja, gibt es natürlich auch dieses Empathiewashing. Ja, also wir kriegen in Wirklichkeit keine persönliche Empathie, wir bekommen nicht die individuelle Zuneigung, wenn Sie so wollen, oder die Zuwendung. Was wir kriegen, ist eine Pauschale, wir kriegen Passwörter, Schlagwörter und das verärgert viele mehr und das zerstört das Vertrauensverhältnis natürlich zunehmend. Denn es ist ja schon mal ein Unterschied, wenn ich für meine Arbeit nur Geld kriege, nur, was wichtig ist, ja, ist eine wichtige Sache, dann werde ich ein bestimmtes vereinbartes Maß abliefern. Es gibt keinen informellen Bereich nebenan. Nichts läuft sozusagen in der Hidden Agenda irgendwie ab, sondern alles ist klar. So viele Stunden, so viel Arbeit, diese Qualifikation, dieses Geld. Tatsächlich wissen wir, dass sehr, sehr viele Dinge, die mit Arbeit zu tun haben, ja von nicht ausgesprochenen Subwerten sozusagen bestimmt sind, von diesem ganzen informalen Bereich, der so ein bisschen unter dem Teppich ist. Na, klassisches Beispiel ist eigentlich, man kommt in eine Firma, ja, kennt eigentlich fast jeder, und man arbeitet und man tut und macht und dann fragt man sich, ist eigentlich lustig, ne? Also läuft eigentlich ganz gut, aber irgendwie da muss noch was sein und wie werden Entscheidungen getroffen und wie kommt man zu diesen Entscheidungen rein? Und wenn man Glück hat, gibt's jemanden in der Firma, der schon länger da ist und der einen dann nach 2-3 Monaten, vielleicht auch länger, mal so zur Seite nimmt und sagt, komm, ich erklär dir mal, wie es hier wirklich läuft. Und dieses wirklich Laufen ist sozusagen das, was unter der schönen Oberfläche auch vieler wertorientierter Unternehmer, die so nach vorne sehr wertorientiert sind, tatsächlich läuft. Das Problem dabei ist, dass jede informelle Struktur schließt aus. Also es schließt die aus, die nicht drin sind. Ja, es ist ein Staat im Staat. Und damit verliert man natürlich schon mal alle, die da nicht dabei sind. Und es ist natürlich auch ein Mittel der Machtausübung, für das man sich nicht verantworten muss. Denn nach vorne akzeptieren wir sozusagen Veränderung und Wandel, auch eine andere Form von Gleichheit. Aber hintenrum läuft es dann anders. Es ist also nicht mehr die gläserne Decke so wie früher, sondern es ist in Wahrheit, es ist eigentlich der blickdichte Teppich, der herrscht. Und das zerdeppscht natürlich sehr viel Porzellan.
Verstehe. Und wie kann man diesen Teppich ausschütteln oder vielleicht sogar loswerden? Also wie kommen wir dahin, dass wir diesen Gegensatz nicht mehr haben?
Ich glaube, durch klare Verhältnisse. Also wir sollten wesentlich stärker, wenn wir wollen, dass es ein wertorientiertes Leben gibt, dass die Leute, und das hat ja einen Sinn, dass die Leute besser miteinander, ehrlicher miteinander umgehen, klarer miteinander sind, alles tun, um klar zu sein, Klartext zu reden, auch uns klar zu machen. Also ich habe jetzt einige Jahre mit der Arbeit an einem Buch verbracht, das Zusammenhänge heißt und wo es eigentlich nur um das geht, um die Frage, wie erkläre ich das, was ich tue? Also ich weiß etwas, ich kann etwas, ich bin ein Spezialist, aber ich lebe in meinem Silo, in meiner Abteilung und vielleicht verstehen mich noch meine engeren Kolleginnen und Kollegen rundherum, aber so sicher ist das auch nicht. Aber die große Organisation versteht eigentlich nicht, was ich tue. Deshalb muss ich das erklären, was ich mache. Ich muss sozusagen das Intransparente, das ja auch dann auch informell wird, transparent und klar machen. Also ich muss was wissen und muss es auch erklären.
Tun Sie sich jetzt aber leicht, weil Sie natürlich in Wort und Schrift sozusagen geübt sind. Aber die meisten Menschen sind es ja vielleicht nicht. Wie schaffen die das?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die einem meistens am besten erklären können, was ein Unternehmen ist und auch was es nicht ist, die Leute sind, die an der Rezeption sitzen, ein Portier, jemand, der in der Kantine ist, weiß wahnsinnig viel über die Strukturen. Also wenn man mit Leuten redet, die Unternehmenskantine machen in großen Unternehmen, dann behaupte ich jetzt einmal, dass Peter Druckers Satz gilt, das ist ein Wissensarbeiter, weil er weiß mehr über seine Arbeit und die ganze Organisation als sein Chef. Also ich kenne wirklich viele Manager, die wissen das nicht. Und ja. Die scheitern dann auch irgendwann mal dran, weil ihre Konstruktionen, die natürlich auch dazugehören, macht sich ein Bild. Das Problem ist nur, ist es ein statisches Bild und tut man alles dazu, dass es ein Standbild ist oder bewegt sich dieses Bild? Ist das hat es eine Dynamik?
Das heißt, der Chef, Sie würden dem Chef raten, immer mit dem Kantinenarbeiter zu sprechen, oder? Um sich ein Bild zu holen.
Würde ich auf jeden Fall machen. Also ich würde auf jeden Fall auch immer, und nicht nur mit dem, sondern auch mit den Leuten, die seine Dinge verpacken, die verpacken, was in der Firma hergestellt wird, mit dem Elektriker, mit dem Fahrer, mit der Putzfrau, wie man das früher gesagt hat, Raumpflegerin, ja. Und übrigens die Leute, die dann sagen, komm mal her, ich erkläre dir, wie es hier wirklich läuft, sind meistens Sekretärinnen. Ja, die dann sozusagen jemanden sympathisch finden und dann erklären, wie die Muster ablaufen in dieser Organisation. Ja, das machen Manager nicht oder selten.
Sie haben ja auch gesagt, Ihre Großmutter hat ja so unglaublich viel erlebt. Ich möchte mal einmal den Bogen sozusagen fassen. War die denn eine Person, die auch mit Ihnen sehr klar gesprochen hat über das, was passiert ist?
Ja. Also ich habe das Privileg, dass auch meine Eltern mit mir eigentlich immer sehr, sehr klar gesagt haben, in welcher Welt wir leben, wie die Dinge laufen, was zu machen ist, und zwar nicht autoritär. Also sie waren sehr liebevolle Eltern oder liebevolle Großmutter. Gleichsam aber wurden wir nicht in Watte gepackt, im Sinne von geschützt gegen Entwicklungen, die draußen passiert sind. Das waren die 70er Jahre, in denen ich aufgewachsen bin, späten 60er und 70er Jahre, nun ja auch zwar eine bewegte Zeit, aber eine Zeit, die zumindest in materieller Hinsicht fast von ewigem Aufstieg gekennzeichnet war und nur kleinen Unterbrechungen. Erst die 80er Jahre hatten ja krisenhafteren Charakter. Also war auch nicht so viel Schlechtes über die Welt zu erzählen. Es ging den meisten Leuten deutlich besser als in der Generation zuvor. Aber Klarheit war im Prinzip, ja.
Das heißt, Sie haben von ihr auch viele Geschichten gehört von früher, als es dann noch nicht so einfach war. Hat sie Ihnen da viel erzählt? Oder wie darf ich mir das vorstellen in Ihrer Kindheit?
Ja, also ich war jemand, der sich sehr begeistert oder interessiert hat an Geschichte. Das habe ich später dann auch studiert, mit großer Freude. Und Geschichte heißt ja auch Geschichten hören. Und die Geschichten von Menschen, die aus ihrer Zeit erleben, was sie mitgemacht haben, was sie an Gutem und Schlechtem gesehen haben in der Welt, das war für mich faszinierend. Ich glaube, seit ich 8 oder 9 war, war das für mich eine der Lieblingsbeschäftigungen. Das hat dazu geführt, dass ich regelmäßig Gespräche nicht nur mit meiner Großmutter hatte, sondern auch mit meinem Großonkel, der damals schon sehr betagt war, der eine ja auch schwierige Zeit erlebt hat. Der war in Spanien im Bürgerkrieg und wurde danach im Konzentrationslager, das Konzentrationslager Mauthausen überlebt, befreit 1945 und hat mir sehr viel beigebracht auch. Ja, das über die Frage, war nie verbittert, ja, in keinster Weise, und hatte eine klare, eine Hellsichtigkeit der Welt gegenüber, die ich sehr bewundert habe und die mir sehr geholfen hat. Außerdem hat er mir die ersten ökonomischen Bücher unter die Nase gehalten, obwohl er also von seiner ideologischen, weltanschaulichen Seite her ganz woanders stand, nämlich sehr links, hat er mir Ökonomen empfohlen. Und den verdanke ich, ich habe das damals natürlich nicht lesen können, als ich so 10, 14, 12 oder 12 und 14 war, habe ich natürlich Schumpeter nicht verstanden, aber später war es ein Glücksgefühl, Josef Schumpeter zu lesen. Und ich habe also dafür furchtbar lang gebraucht. Ich glaube, ich war fast 40, um zu begreifen, was Schumpeter uns sagt. Und das ist mir auch ein Hausgott geworden. Und dann gab es halt so Leute, die den Ersten Weltkrieg erlebt haben und mit denen ich dann in ihren Schrebergärten danach geredet. Die habe ich auch gefragt. Sie waren doch bestimmt im Krieg und wie war denn das? Und ich habe keinen erlebt, das war das Interessante, der irgendwo auch diesen Kriegerpathos gehabt hätte. Also es waren alles Leute, die fanden diese Zeiten schlimm und sie waren glücklich, in einer Zeit zu leben, in der das nicht mehr so ist. Das ist, glaube ich, schon ein sehr prägendes Erlebnis, weil es bedeutet, es kann besser werden. Ne?
Das stimmt. Das haben Sie schon angesprochen. Sie sind ja jemand, der sehr belesen ist, der sehr viel liest. Und deswegen haben Sie natürlich auch 2 Bücher mitgebracht. Lassen Sie uns doch zu dem ersten kommen. Das war Camus und der Sisyphus, die Sisyphus-Geschichte. Welchen Wert verbinden Sie damit?
Ich verbinde mit Camus den Wert der Freiheit und der Selbstentscheidung und Selbstbestimmung. Es sind immer ein paar Sachen, die ich Ihnen jetzt sage, aber ich glaube, dass man vielleicht mit Selbstbestimmung auch den schwierigen Begriff der Freiheit und der eigenen Entscheidung bündeln kann. Denn das ist das, was sie praktisch ausmacht. Also wenn mich jemand fragt, was Freiheit ist, ist, dass ich entscheiden darf über mein Leben und die Dinge, die darin geschehen. Das ist sehr schwierig. Das bedarf natürlich auch des einen oder anderen Kompromisses, aber im Kern bedeutet es auch, dass wenn ich mich darauf einige, etwas so und nicht anders tun zu wollen, dass ich das auch kann. Genau das macht ja der Sisyphus mit seinem Stein tatsächlich, nicht? Man muss sich ihn als glücklichen Menschen vorstellen, sagt Camus. Ja, glücklich in dem Sinn, weil er seine Entscheidungen selbst trifft. Das vermisse ich in unserer Gesellschaft ausgesprochen. Ich habe den Eindruck, dass immer weniger Leute Interesse haben, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und auch in Verantwortung dazu zu gehen. Das sind ja Dinge, die immer auch die Verantwortung mit einschließen über das eigene Handeln. Und wenn man sich der Theorie entkleidet, dann bedeutet das ja, dass man bereit sein muss, auch das, was man früher Konsequenzen genannt hat, für sein eigenes Handeln in Kauf zu nehmen. Das tun sehr wenige, glaube ich. Und es wäre gut, wenn wir das wieder kultivieren.
An welcher Stelle haben Sie das gemacht? Wo sagen Sie, wo ist Ihr Stein, den Sie sozusagen den Berg raufrollen?
Ich glaube, immer wieder auch in einer gewissen Sturheit, was die einem Eigensinn, Sturheit ist, glaube ich, was anderes, mit dem gelebten Eigensinn. Es kann schon mal vorkommen, wie vor einiger Zeit, dass ich dann sozusagen, wenn ich sehe, dass die Selbstständigkeit in Deutschland oder die Selbstbestimmung von der Regierung nicht so doll behandelt wird, wie man sich das vorstellt. Und ich glaube, das ist mittlerweile leider eine Allparteienkoalition geworden, die Unselbstständigkeit zu fördern.
Sie meinen jetzt die Corona-Maßnahmen?
Auch die Corona-Maßnahmen und insbesondere die Corona-Maßnahmen oder die Nicht-Maßnahmen, was Selbstständige angeht, die man halt hinten und vorn vergessen hat, bis auf die Bundesländer Baden-Württemberg und gelegentlich Berlin. Aber sonst hat man sie vergessen, das muss man ganz offen sagen, weil 4 Millionen Selbstständige, das sind nicht wenige, die sehr viel tun, die sehr viel Steuern zahlen auch und die sehr viel zum Gemeinwohl beitragen und die vor allen Dingen eine Art von Arbeit repräsentieren, die für diesen Transfer zur Wissensarbeit entscheidend und essentiell ist. Und es gibt eine große Ignoranz. Ich habe jedenfalls meinen Austritt aus dem Zukunftskreis der Bundesregierung erklärt an dem Tag, wo ich gesehen habe, dass dieses Koalitionspaket nichts für die Selbstständigen enthält. Nicht, weil ich davon profitiert hätte, ich hätte es nicht getan. Aber ich finde es nicht richtig, diese Marginalisierung von selbstbestimmter Arbeit dann auch noch zu fördern, indem man sozusagen das, was man weiß und das, was man möglicherweise beizutragen hat zu so einer Sache, ausgerechnet der Zukunft gegenüber zur Verfügung zu stellen. Das ist eben das Gegenteil von zukunftsorientierter Politik.
Woher glauben Sie, kommt das?
Aus Angst und Unsicherheit, glaube ich. Für die Politik ist natürlich der unselbstständig Beschäftigte eine wertvolle Ressource. Ja? Der Jürgen Fuchs, ein Berater aus Bayreuth, hat das sehr schön formuliert. Er hat gesagt, morgens stellt man den Angestellten an und abends stellt man ihn ab. Das ist sehr hart, aber es ist letztlich, das ist das Menschenbild, das es natürlich auch gibt. Das darf man nicht vergessen.
Das wäre ja ein sehr unfreies Menschenbild.
Es ist ein sehr unfreies Menschenbild, aber man darf auch nicht vergessen, dass die Regelung, ich empfehle ja jedem immer, das bürgerliche Gesetzbuch zur Hand zu nehmen und sich die Definition von unselbstständig Beschäftigung anzusehen. Und da wird man merken, dass man seine Arbeitszeit dafür verkauft, dass man das tut, was einem andere sagen, an dem Ort, den einem andere sagen, zu dem Zeitpunkt, an dem das der anderen sagen und zu den Bedingungen, die man sich vereinbart hat. Also das ist schon sehr grenzwertig, wenn ich mir vorstelle, dass das, was allein im BGB steht zum Thema, irgendjemand das Forderung in einer Beziehung erheben würde oder in einem politischen Antrag, es wird sehr schwierig werden heute.
Würden Sie mitgehen, wenn ich sage, nur Selbstständige sind frei?
Nein, da würde ich nicht mitgehen. Ich glaube, dass es auch freie Angestellte gibt und dass es Leute gibt, die auch innerhalb der Organisationen, Innenstrukturen sehr selbstständig arbeiten. Ich glaube nicht, dass es letztlich eine Frage einer Vertragsform sein kann, sondern es ist eine Frage der Persönlichkeit. Dass aber bestimmte politische Rahmenbedingungen und bestimmte organisatorische Rahmenbedingungen dann natürlich auch menschliche Entwicklungen sehr stark beeinflussen, ist auch evident. Letztlich zählt dann die Frage, gibt es regelmäßig ein Gehalt oder gibt es das nicht? Und aus diesen Abhängigkeitsverhältnissen, die dabei entstehen, die ja durchaus auch beidseitig sein können, ja, also Fachkräftemangel geht es genau in die andere Richtung, aber aus diesen Abhängigkeiten kommt nichts Gutes, glaube ich. Und wenn man eine bessere Welt will und wenn man Werte so in den Mittelpunkt seines Handelns stellt, dann sollte man nicht unbedingt mit dem Wert der Unmündigkeit beginnen. Das ist nicht ein Wert, den es auszubauen gilt.
Warum hat Sie das Buch von Camus so berührt oder so bewegt oder in Ihnen was ausgelöst?
Weil es im Grunde genommen die Antithese zu dem ist, was man uns von Kindesbeinen an gesagt hat. Also im Grunde genommen, also mir nicht, das war, mich hat's abgeholt, wenn man so sagen darf. Aber was ich dann festgestellt habe als gesellschaftliche Erzählung, dass man ein Recht auf Glück hat. Das ist, glaube ich, eines der großen Missverständnisse heute. Man hat kein Recht auf Glück, man hat die Verpflichtung, glücklich zu werden. Das ist eigentlich genau das Gegenteil. Ja, also man holt sich nicht etwas ab, man konsumiert nicht etwas, was andere für einen als Lebensvollzug erdenken, sondern man gestaltet sein Leben selbst. Und wenn es darin besteht, dass man einen Stein nach oben rollt und das dann nochmal versucht, ob man das hinkriegt, dann ist es so, es ist seine Entscheidung.
Das heißt, Sie sehen eine Verpflichtung, sich zu bemühen, oder?
Ja, sehe ich genau, das richtig? Genau. Das schöne Wort bemühen ist genau richtig, das halte ich für einen zentralen Wert sogar, ja, ja.
Und warum? Warum glauben Sie, ist das so zentral? Es wäre doch viel bequemer, sage ich jetzt mal, um diese Position zu vertreten, wenn das Glück einfach so auf einen reinregnet, oder?
Ja, aber das tut es ja nicht. Das wäre, man würde es nicht erkennen, wenn es sozusagen nicht erarbeitet ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das heißt, erdacht ist, dass man auch weiß, woher es kommt, was es mit einem zu tun hat. Dann sind wir wieder bei der Frage Kontextfähigkeit. Sind wir in der Lage zu erkennen, was wir kriegen? Dann hat man nichts davon. Ja, dann geht das ins Leere. Und ich glaube außerdem, dass das Wort Bemühen gefällt mir deshalb so gut, weil es für mich sozusagen das Wort Leistung noch einmal erdet. Das auch sehr wichtig ist übrigens, nicht? Leistung bedeutet ja, dass ich mich durchaus anstrenge, um das dritte, fast schon grauenhafte Wort heute zu benutzen. Auch Anstrengung ist ein Wort, das im Kanon kaum mehr vorkommt. Dabei ist es extrem wichtig. Und wir werden das, was wir gerade erleben, auch in der Transformation, auch hin zu einer digitalen Wissensgesellschaft nur dann positiv erledigen können. Wir werden unsere Demokratie nur dann ausbauen und verbessern können, wenn uns das klar ist. Jetzt wird gerade Arbeit im großen Stil automatisiert. Digitalisierung ist die Fortsetzung der Automation. Und das machen wir jetzt schon relativ lang und mit gutem Erfolg. Wir haben dahinter gute Zahlen, zumindest materielle Zahlen. Und das wird auch mit der Digitalisierung nicht anders sein. Das wissen wir. Es wird weniger Routinearbeit geben. Wir brauchen also die Anstrengung des Denkens, des Selberdenkens, wie uns Kant aufgefordert hat. Ja.
Aber heißt nicht das auch gleichzeitig, dass immer weniger Menschen überhaupt die Gelegenheit haben werden, sich in einem Job zu bemühen, sich reinzuhängen, weil es einfach viele Jobs da nicht mehr geben wird?
Es wird sehr viele Jobs nicht mehr geben. Es werden sehr viele Jobs verschwinden und es werden sehr viele Jobs und Berufe neu entstehen. Hätte ich jetzt noch ein drittes Buch gut, sozusagen, neben den zwei, die als meine Lieblingsgegenstände gewählt hätte, ich würde wahrscheinlich jetzt Rudi Pfallers Lexikon der ausgestorbenen Berufe empfehlen wollen. Ein sehr schönes Buch. Pfaller hat darin etwas gemacht, was sie gerade als optimistischen Akt in der Bewältigung der Transformation. Sie hat aufgezählt, was es alles an Berufen im 19. Jahrhundert gab, die wichtig waren, die es heute natürlich nicht mehr gibt. Den Barometermacher beispielsweise, den Lampenputzer beispielsweise oder Massenberufe. Es waren nicht nur einige wenige, die also die Lampen geputzt haben in den großen Städten. Köhler gab es unglaublich viele. Das merken wir heute nur an den Namen, ja, den Familiennamen, der sehr verbreitet ist. Es gab unglaublich viele Köhler. Das waren arme, unausgebildete Leute im Grunde genommen. Das waren Tagelöhner, klassische, schwere Arbeiten, irgendwo am Rande des Waldes oder da drin gehaust und immer komisch gerochen und immer schwarz und ich weiß nicht was. Die Holzkohle gemacht haben, die ja für die Industrialisierung eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, gibt's nicht mehr.
Aber durch die Industrialisierung, es entstanden ja neue Jobs. Sehen genau. Sie das in Zukunft auch so? Oder besteht da nicht, es gibt ja auch dieses Szenario, dass wir nur noch eine ganz kleine Elite von Menschen haben, die überhaupt arbeiten müssen. Der Rest kann sich zurücklehnen, kann Videospiele machen oder was auch immer. Das ist ja kein echtes Bemühen dann in dem Sinne, oder?
Also ich glaube, dass die Vorstellung der Mensch als Konsument ein Irrtum ist. Und zwar nicht nur, weil er möglicherweise mit ethischen Regeln nicht in Einklang zu bringen ist, sondern weil es im Grunde genommen dann eine solche Entfremdung zur Wirklichkeit wäre, dass man sich die Frage stellen müsste, ob das noch was mit Menschsein zu tun hat. Sondern man ist eigentlich im Grunde genommen nur Verbraucher und da wäre die nächste Frage zu stellen, wozu? Ja, also wir sind natürlich auch rational. Und weil diese Rationalität letztlich sich immer wieder Bahn bricht, wäre dann die große Frage, was macht man eigentlich mit all den Leuten, die nichts machen? Eine andere Frage könnte ja sein, wovon leben die? Das ist ja wieder eine andere Frage. Und man kann ja durchaus auch von etwas leben oder für etwas leben, das noch nicht bezahlt wird. Also ich glaube, dass wir uns mit Grundsicherungsmodellen beschäftigen müssen, die anders aussehen als heute.
Zum Beispiel wie? Was ist das Element, wo Sie sagen müssen, das müsste man einfügen?
Ich glaube, dass man ein bedingungsloses Grundeinkommen braucht, dass man es braucht auf dem Level der Selbstverantwortungsgebung. Das heißt, dass man gleichzeitig mit einem Grundeinkommen auch klar machen muss, dass es sich nicht um eine weitere Sozialleistung handelt, sondern um eine universelle, einheitliche Sozialleistung. Und es gibt eine Bedingung dran, nämlich die Bedingung, werde dadurch selbstständig und suche dir etwas, was für dich in deinem Leben wichtig ist.
Und Sie meinen, die Menschen würden das automatisch machen?
Ich glaube, das würden heute wahrscheinlich weniger als 5% der Leute machen. Ich glaube, es würden vor allen Dingen Leute machen, die jetzt im künstlerisch-kreativen Bereich sind, die es materiell schwierig haben. Es würden Leute machen, vielleicht zusehends, die genau zu diesen Transformationsverlierern gehören, wenn man nichts tut, die man dann sehr teuer alimentieren kann. Wir wissen aus allen Berechnungen, dass es nichts Teureres gibt, als diese Industrierentner, die aber noch arbeiten müssen. Und wir halten also die Kohleindustrie aufrecht, wir halten dann die Stahlindustrie. Wir stehen ja vor der Entscheidung, die Autoindustrie in einem ähnlichen Maß zu behandeln. All das ist natürlich grober Unfug. Also Arbeitssimulation ist grober Unfug. Wichtig wäre, dass wir Mittel bereitstellen, die dem ermöglichen, dass diese Menschen sich noch verändern können.
Wenn Sie sagen, nur 5% der Menschen würden sich sozusagen da selber was sinnvoll suchen, das heißt, die Gesellschaft ist noch nicht bereit. Und wenn sie es nicht ist, wie kommen wir denn dahin, dass sie es wäre?
Naja, diese 5%, glaube ich, haben auch damit zu tun, dass viele andere ganz einfach das weitermachen würden, was sie tun. Also ich glaube, es ist ein realistisches Szenario, dass sehr viele einfach sagen würden, naja, also ich bin jetzt weiterhin, gehe ich ganz normal oder wie man früher gesagt hat, normal arbeiten oder gehe in meinen Beruf auf. Es wäre eine Unterstützung für alle, die sich verändern müssen. Und die wir nicht konservieren, ja, im Sinne von alter Industriearbeitsplatz, jetzt können wir aber politisch nichts machen, wir können nicht 30.000 Leute arbeitslos werden lassen, also tun wir so, als ob es diese Industrie noch gäbe. Dazu gibt es ja einschlägige Erfahrungen in Europa, keine einzige davon ist nicht katastrophal. Es ist teuer, es ist auch falsch, ja, es ist auch menschlich falsch, weil man ja so tut, als ob, man täuscht falsche Tatsachen vor, und da bin ich für einen humanen Realismus, der einfach sagt, das funktioniert so nicht mehr. Es wird entweder Robotik geben, die das Auto baut oder dieses E-Mobil oder whatever. Oder wir brauchen das gar nicht. Und jetzt ist die Frage, was kannst du mit deinen Fähigkeiten noch machen? Und dieses Geld ist eigentlich Nachdenkgeld. Ich mag die Bezeichnung Grundeinkommen zunehmend weniger, weil ich finde, das ist eigentlich eine Nachdenkunterstützung, wo man rausfinden kann, was man eigentlich am besten kann. Und was man jetzt im Anschluss macht, dazu muss es Hilfen geben, auch mehr als bloß Geld. Aber ich glaube, in erster Linie kriegen das die Leute sehr gut hin. Ich bin in der Stahlregion aufgewachsen, der Obersteiermark in Österreich, zu dem Zeitpunkt, wo die Stahlfabriken zugemacht haben, im großen Stil in den 70er Jahren nach der Energiekrise, Ölkrise damals, ja, also war eine Katastrophe. Und es waren 30, 35-Jährige, die gesagt haben, was soll ich in meinem Alter noch anderes machen? 35-Jährige, ja, das muss ich mir mal vorstellen. Yeah. Nicht? Das ist natürlich eine völlig groteske Situation. Ja, und da dürfen wir nicht wieder hin. Und gleichsam gab es Leute, die sind aus dem Stahlwerk gekommen und gesagt, ich schreibe jetzt einen Roman, ich schreibe mein Leben auf. Ja, und jetzt werden nicht alle Romanschriftsteller und es werden nicht alle Erzähler und es werden nicht alle Künstler, aber es gibt Leute, die lernen zum Beispiel noch was, die machen eine Ausbildung, die machen eine andere Ausbildung, steigen in andere Geschäfte ein, werden vielleicht Selbstständige und Unternehmer, ja, und haben eine Absicherung für die täglichen Unsicherheiten, die eben materiell abgesichert werden können.
Sehr, sehr spannend. Jetzt haben Sie uns aber noch einen dritten Gegenstand, auch ein Buch mitgebracht, und das möchte ich natürlich auch noch kurz anschneiden. Da geht es um das Element Wasser, richtig?
Ja. Und was Wasser ist im Grunde genommen. Es ist das Buch This is Water. Das hier ist Wasser von David Foster Wallace, amerikanischer Autor, der ja ein großer war, 2009 gestorben. Und er hält diesen Text, diese Rede, ist eine Rede an College-Studenten, also Menschen, die gerade ins Leben entlassen werden. Und die beginnt mit so einem wunderbaren Beispiel, das ich sehr liebe, für das, was wir heute auch sind und tun. Da schwimmen zwei junge Fische durchs Meer und dann kommt ein alter Fisch und der geht vorbei und sagt, na Jungs, wie ist das Wasser heute? Und die beiden jungen Fische ducken sich so ein bisschen weg, die sind ganz erschrocken und erstaunt und sagen gar nichts drauf und schwimmen eilig weiter. Und der Alte schwimmt weg und die Jungen schwimmen auch noch eine Weile und starren nach vorn. Und dann sagt der eine Fisch zum anderen, sag mal, was zum Teufel ist Wasser? Und das finde ich eine großartige Geschichte. Also es geht im Grunde genommen um die Frage, was sind wir? Oder wo befinden wir uns eigentlich? Wissen wir eigentlich, dass das, was alltäglich uns umspült und uns umgibt, das Medium, in dem wir sind, diese Welt, verstehen wir die eigentlich noch? Ja?
Und sind wir überhaupt aufmerksam?
Sind wir aufmerksam?
Also merken wir überhaupt was genau, um uns herum passiert?
Genau. Also haben wir eigentlich Interesse daran, Zusammenhänge in dieser Welt zu verstehen und den Kontext zu verstehen, in dem wir leben, um daraus auch die Möglichkeit wieder zu schaffen, etwas neu anzufangen, etwas weiterzutreiben, kreativ zu sein, innovativ zu sein, denn das ist die Voraussetzung.
Gab es bei Ihnen im Leben einen Moment, wo Sie innegehalten haben und gesagt, ups, da ist ja Wasser?
Ja. Ja, einige. Also wo ich nicht wusste, dass da Wasser ist und wo es die Selbstverständlichkeiten des Konsumierens, die Selbstverständlichkeiten des Arbeitens, des Einkommenshabens, die Selbstverständlichkeiten auch in Beziehungen, wo alles immer sozusagen immer gesichert ist und alles klar sein muss, die durchbrochen werden durch Schicksalsschläge, durch Krankheit, durch das nicht morgens aufstehen können. All diese Dinge sind, glaube ich, unterm Strich, wenn man sie überlebt natürlich, ja, gute Lehren, gute Erfahrungen, die einem zeigen, dass gar nicht selbstverständlich ist und dass wir uns alles ansehen sollten, was uns umgibt, um besser zu verstehen, wer wir sind, aber auch zu verstehen, was andere sind und uns mit denen zu unterhalten, was Wasser sein könnte.
Gibt es da einen Moment, der Ihnen besonders hängen geblieben ist, wo Sie gesagt haben, das hat mich wirklich geprägt?
Mich hat, glaube ich, ja, das denke ich doch, sehr stark geprägt, eine Erkrankung vor gut 10 Jahren, wo es dann tatsächlich um die berühmte Frage Leben und Tod ging.
Bei Ihnen selbst
bei oder mir bei selbst, jemandem im Umfeld? Bei mir selbst, und das ging relativ schnell. Und ich habe mich erstaunlicherweise, das sind so Dinge, die denkt man wahrscheinlich relativ oft, also ab und zu zumindest mal, könnte schon passieren, aber für dich, dir passiert nichts, sagt man dann immer. Jeder Mensch schließt sich bei diesen Dingen aus. Aber es passiert dann doch, und wenn es dann doch passiert, ist die große Frage, wie verhält man sich zu dieser Sache? Und ich habe gesehen, dass es eine große Kraft gibt im Pragmatismus. Nicht im das Schicksal hinnehmen, das wäre nicht damit gemeint, aber im Erkennen, was die Herausforderung ist, und dieses Annehmen dieser Herausforderung und dann mitzuarbeiten sozusagen, dass man das Problem auch beseitigen kann. Und das ist eine wunderbare Gabe, die oft verschmäht wird, gerade wenn man über Werte redet, denkt man, es gibt sowas wie kühle Vernunft. Ja, Gott sei Dank. Auch das ist eine wunderbare Sache, die uns sehr helfen kann in schwierigen Situationen, in denen sonst nur Verzweiflung blieb.
Wunderbar. Herr Lotte, ich finde, wir haben ein wunderschönes Gespräch geführt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle und wünsche Ihnen jetzt noch einen weiteren schönen Abend.
Vielen Dank für Sie auch. Danke.
Wenn ihr bis hierher durchgehalten habt, dann habt ihr sicher festgestellt, dass dieser Podcast länger als die üblichen 30 Minuten gedauert hat. Das lag daran, dass ich das Gespräch so spannend fand, dass ich kaum unterbrechen wollte. Ich habe es natürlich trotzdem gemacht, sonst hätten wir wahrscheinlich noch 2 Stunden weiter geplappert. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Unser nächster Gast ist Dieter Kempf, der Chef des Wirtschaftsverbands BDI. Ich freue mich auf euch.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Dieser Podcast wurde produziert für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.